Hallo und herzlich willkommen bei Vocal Spotlight, deinem Podcast für eine professionelle SängerInnenstimme. Ich bin Susanna Borek und ich begleite SängerInnen vom Studio auf die Bühne, damit sie einen charismatischen und starken Auftritt abliefern können. Und dazu bediene ich mich der modernen Stimmtechnik und dem Mentaltraining. Ja, hallo Momo, herzlich willkommen bei Vocal Spotlight. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Wirklich sehr, sehr, sehr. Uns verbindet ja schon ein ewig langer Weg gemeinsam. Wir kennen uns, seitdem ich 20 und du, glaube ich, 18 oder sowas bist.
Ja, kommt hin.
Ja, kommt hin in etwa, genau. Und ja, Jasmin Motorman ist Sängerin und Singer-Songwriterin. Sie ist Singer-Songwriterin der Firma, wollte ich schon sagen, der Band Momo's Marrow. Ist auch ein bisschen eine Firma, könnte man fast so sagen, ein wenig.
Stimmt. Vom Arbeitsaufwand sicher.
Ja, genau, Management, Managerin und so weiter. Und Sängerin der Band Tape and Vinyl. Ich verlinke auch alles in den Shownotes. Es ist alles zum Lesen dort, ja, zum Verlinken, zum Draufklicken, zum Anhören. Und sie ist auch ausgebildete Gesangspädagogin. Jasmin, du hast dich mehr nach dem Konservatorium in die Richtung Künstlerin weiterentwickelt. Das heißt, du hast ganz viel in Bands gespielt. Da verbindet uns ja auch ein bisschen was. Also ich durfte auch mal in Jasmins Band mitspielen und dann ist mein Weg wieder woanders hingegangen. Und ja, und ich bin dann mehr in die pädagogische Richtung gegangen und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir uns hier in diesem Podcast wiedersehen. Jasmin ist auch seit
Freue mich auch
wenigen
mega.
Wochen, ja, seit
Danke für die
wenigen
Einladung.
Wochen, ja, voll gerne, voll gerne. Genau, seit wenigen Wochen bist du ja auch bei mir im Unterricht und heiße dich hiermit herzlichst willkommen. Jasmin, habe ich irgendwas vergessen?
Nein, du warst sehr gründlich mit deiner Recherche.
Danke.
Oder Recherche. Wir kriegen ja voneinander viel mit. Wir sind ja. Es ist wirklich voll schön, dass wir jetzt irgendwie wieder zusammengekommen sind nach so vielen Jahren und uns immer wieder begleitet haben. Das ist sehr nett.
Ja, um es vielleicht für unsere Hörerinnen ein bisschen deutlicher zu machen, nach so vielen Jahren, mittlerweile sind ja schon doch fast 20 Jahre um, also auf jeden Fall 15. Ja, auch wenn man dann so ganz
Genau.
große Augen macht, aber es sind fast 20
Doch,
Jahre.
es sind fast 20, ja.
Ja, und das ist ja so toll, weil wir so viele Erfahrungen auch gemeinsam gesammelt haben und durch den Weg uns immer wieder begegnet sind, immer wieder beschwert haben und dann wieder gefreut haben und irgendwie alles zusammen, ne? Jasmin, ich komme
Genau.
gleich zu meiner allerersten Frage. Du stehst ja als Sängerin wirklich oft auf der Bühne. Es sind große Bühnen, es sind kleine Bühnen. Was motiviert dich da immer wieder hochzugehen, die Songs zu präsentieren, mit deiner Band zu spielen? Und gleich meine zweite Frage im Anschluss. Was ist für dich so der große Unterschied zwischen dem Performen auf einer großen Bühne und dem Performen auf einer kleinen Bühne?
Ja, ich finde es voll super, dass du die Frage als erste stellst, weil diese Frage habe ich mich, glaube ich, die letzten 20 Jahre gestellt, warum ich auf der Bühne stehe. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es für mich nicht so war, wie es viele, also man hört viel von so BerufsmusikerInnen, dass die Bühne ihr Zuhause ist oder dass sie sich so, ja, da in ihrem einfach Element immer schon waren, seit ever. Und für mich war das nicht so. Also ich habe mich ein bisschen auf die Bühne zwingen müssen am Anfang, weil es einfach eine extreme Challenge für mich war. Psychisch, emotional, körperlich im Endeffekt. Also ich fand das immer sehr aufregend und habe es auch zum Teil verflucht, warum ich eigentlich unbedingt, warum will ich das unbedingt? Und mir war es lange Zeit, glaube ich, auch gar nicht klar. Und dann ist es mir vor 2, 3 Jahren geschossen. Und so hatte ich ein Gespräch mit meinem Gitarristen, der ist auch immer sehr philosophisch. Und da sind wir irgendwie drauf gekommen, dass uns an der Bühne das am meisten reizt, eigentlich, dass es so ein bisschen ein Ausbrechen aus dem Alltag ist für uns. Also auf der Bühne kann ich in andere Rollen schlüpfen. Ich kann Seiten von mir zeigen, die ich vielleicht im Alltag nicht zeige. Und das paart sich so mit diesem Nervenkitzel, weil tatsächlich ist es ja so, also jede Person, die auf der Bühne gestanden ist, weiß, es kann in alle Richtungen gehen. Du weißt nie, was passiert. Vor allem, wenn du mit anderen MitmusikerInnen spielst, dann hat jeder seine Tagesverfassung und jeder hat gerade irgendwie sein Backerl oder jeder, ja, Gesundheit spielt ja auch oft mit. Und das heißt, es ist tatsächlich immer, du kannst dich so gut vorbereiten, wie du willst, aber es ist immer ein Risiko, auf die Bühne zu gehen und das macht es einfach irrsinnig spannend. Also ich glaube, dass es so ein bisschen der Nervenkitzel ist. Andere holen sich das beim Bungee-Jumpen. Ich hole es mir auf der Bühne. Tatsächlich finde ich, ist das sowohl auf der kleinen Bühne als auf der großen ähnlich für mich. Also es ist sogar witzig, ich bin sogar eher nervöser auf kleinen Bühnen. Am allernervösten bin ich, wenn meine Freunde da sind und meine Familie. Das ist immer, also wenn ich viele Leute kenne, also mein Release-Konzert war, glaube ich, das Stressigste für mich, weil da einfach ur viele liebe Personen aus meinem Leben gekommen sind. Und ja,
Ah, das
also es
kann
hat
ich voll
beides seine
nachvollziehen.
Challenges, aber der Nervenkitzel bleibt, finde ich, bei beiden Bühnen.
Bei beiden, ja, voll schön. Ja, das mit Familie und Freunde, das können wahrscheinlich viele nachvollziehen. Warum glaubst du, ist das so? Dass das irgendwie, weil das habe ich mich ja schon oft gefragt, so, es ist ja eigentlich dasselbe, ich performe trotzdem meine Songs, aber was glaubst du, schwingt da irgendwie bei uns allen, denke ich, immer wieder mit, wenn dann plötzlich die Eltern dastehen, ja, oder eben ganz enge Freunde?
Ich glaube, tatsächlich ist es das, dass eben Eltern vor allem wahrscheinlich, aber auch Freunde vielleicht gewisse Erwartungen an dich haben oder ein gewisses Bild von dir haben. Und du ja als irgendwo als Künstlerin dann doch auch immer ein bisschen eine andere Person auf der Bühne bist. Also auch wenn wir ja autobiografische Songs schreiben, aber es ist trotzdem immer, man ist einfach ein bisschen eine andere Persona und ja, das sind einfach, vielleicht werden Erwartungen da gebrochen einfach. Also für mich war großes Thema, Wut auf der Bühne zu zeigen und wütende Lieder zu singen. Und da habe ich auch gemerkt, wenn meine Eltern da im Publikum waren, war das nicht immer so leicht.
Die haben sich
Das
gedacht, boah, die Jasmin, die ist aber, heute ist die aber wütend. Was hat die nur? Was haben wir
da.
nur getan als Eltern, dass die Jasmin jetzt so wütend ist? Oh
Genau. Genau.
Gott, ja, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, besonders bei so lasziven Sachen. Weiß ich noch, war das bei mir so eine Sache mit, oh
Ja.
mein Gott, na, wenn die das jetzt sehen. Ich wurde zwar jetzt nicht streng katholisch irgendwie erzogen, aber halt doch ein bisschen distanzierter, sage ich jetzt mal. Und wenn dann solche
Ja.
Sachen kommen wie, ja, ich zeige jetzt mal irgendwie die sexy Seite, dann, also ich habe.
Eine andere Seite von dir.
Ja, komplett, genau. Ja, du bist ja auch stimmlich sehr viel gefordert. Also so ein Set dauert ja nicht nur einen Song oder zwei Songs und dann geht man wieder runter, sondern gerade so Gigs, wo man 2 Stunden spielt, ja, die hält man ja noch relativ gut aus, aber du spielst genauso Gigs, die über viele, viele Stunden gehen, wenn du zum Beispiel auf Hochzeiten performst mit einer Band eben Tape in Vinyl. Und was findest du, kommen dafür stimmliche Herausforderungen? Also welche Probleme treten da auf und wie versuchst du die mal selbst zu lösen?
Also ich muss sagen, ich habe über die Jahre hinweg, also ich bin ja jetzt wirklich eben schon seit, ja, guten 15 Jahren, sagen wir jetzt einfach mal, in, ja, Begleitung von Vocal Coaches und ich habe das eben auch studiert und mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt und es ist so retrospektiv betrachtet, habe ich so viele verschiedene Stimmprobleme gehabt. Was total witzig ist eigentlich im Nachhinein, also mein allererstes Stimmproblem war, dass ich für mich einen zu hohen Glockenclan-Sound hatte. Also ich war halt eben 18, wie ich aufs Konz gekommen bin und da waren so Jazz-SängerInnen und auch so Rockröhren und ich habe so gedacht, ach, so will ich auch sein. Und das war so mein erstes Thema, also dass ich einfach so den brustigen Sound mir erarbeitet habe. Das habe ich dann geschafft irgendwie. Dann kam so das nächste Problem, dass ich mit Heiserkeit gekämpft habe, wenn ich ein bisschen länger gesungen habe. Habe ich dann Gott sei Dank auch wieder ganz gut wegbekommen. Und es waren, glaube ich, einfach, ich habe mit Tricks gearbeitet zum Teil. Also ich habe
Was
mir halt
war denn
einfach
so ein
immer
Trick?
Tonarten. Ja, zum Beispiel habe ich mir die Tonarten natürlich so gesetzt, wie sie für mich gepasst haben. Also würde ich jetzt gar nicht so als Trick bezeichnen, weil das machen ja Ist ja,
Ja.
machen ja viele. Also ist ja auch logisch, dass wir nicht jede Tonart singen können, aber es ist sich immer ganz gut in meiner Range ausgegangen, außer halt so ein paar Töne oben vielleicht, die dann schwierig waren.
Ja.
Ja, ich habe halt immer auch mir Hilfe dann wieder geholt, wieder neue Inputs bekommen. Manche davon haben voll gewirkt, manche haben gar nicht gewirkt. Ja, so war irgendwie so die Journey. Also es waren so einige verschiedene Dinge, würde ich sagen. Heute kämpfe ich, glaube ich, am allermeisten damit, dass ich, also bei Tape and Vinyl zum Beispiel, bei der Hochzeitsband spiele ich jetzt auch Klavier. Und das ist für mich was Neues. Und mich selber zu begleiten und zu singen ist irgendwie eine ziemliche Challenge für mich, weil ich merke, dass mein Hirn sich irgendwie in zwei Hälften spalten muss. Ich bin halt einfach noch beim Klavier nicht so routiniert wie beim Singen und dann geht sehr viel Energiefluss in das Klavier und dann geht manchmal die Technik flöten. Also das merke ich dann auch wirklich, dass
Dann kommt
das.
die Emotion.
Genau, also wenn ich da nicht aufpasse, dann bin ich weg. Aber was halt einfach super cool ist, mir ist es halt bewusst, dass es weg ist. Und ich kann es meistens auch im nächsten Song oder im übernächsten wieder zurückholen. Und das war früher nicht so. Da bin ich dann gehangen in diesem, ja, in diesem negativen Vibe. Oh Gott, mir ist das jetzt, ist die Stimme jetzt weggebrochen. Ich werde heiser. Oh Gott, und war mental eigentlich nur noch beim Fehler. Und das, ja, war mühsam abzutrainieren, aber ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft
Ja.
mittlerweile.
Es gibt etwas, das habe ich auch mal gehört von einem Vocal Coach, ist schon etwas länger her. Der hat dann gesagt: Du, wenn du in die Scheiße trittst, also wenn du jetzt irgendwie blöd die Phrase beginnst und du weißt, boah, die Stimme, das schließt nicht gescheit, ich schreie, ja, dann musst du mit der Scheiße so lange herumgehen, bis die Phrase vorbei ist oder eben der Song vorbei ist, in dem Fall jetzt. Und dann die Scheiße abwaschen. Und
Ja.
dann fängst du nochmal neu an. Und ich glaube, das ist wirklich gut, weil so kann man sich das relativ schnell verzeihen. So sagen, okay, hey, ich bin nicht heilig. Du hast ja viele Jahre auch am Konservatorium verbracht, hast eben, wie gesagt, viele Co Vocal Coaches gehabt. Und jetzt bist du bei mir. Was würdest du sagen, ist jetzt so der große Unterschied? Warum bist du da?
Genau, ich habe jetzt nachgedacht gestern, wie viele Vocal Coach innen ich eigentlich hatte. Und ich sage innen, weil es, also es sind wirklich nur Frauen gewesen tatsächlich, lustigerweise, bei denen ich war. Also es waren sieben, genau, sieben Vocal Coaches, bei denen ich in den letzten Jahren war. Und ja, jede von diesen Lehrerinnen hatte so ein eigenes Steckenpferd, sage ich jetzt mal. Also ja, da ging es um bei einer sehr viel um Songwriting und Bühnenperformance. Die andere hat wieder mehr so in Interpretation, Schauspiel gearbeitet. Also es waren so ganz viele verschiedene Schwerpunkte, die ich mir auch gezielt ausgesucht habe. Von denen habe ich extrem profitiert, muss ich sagen. Da habe ich mir immer so das rausgeholt, was ich ja, was ich gerade gebraucht habe oder was mir wichtig war. Was aber tatsächlich alle miteinander hatten, war, dass es um Stimmtechnik ging. Also es gab immer ein Stimmtraining, das stattgefunden hat. Und ja, unterschiedlicher hätte das, glaube ich, nicht sein können. Also es waren wirklich sieben Pädagoginnen und sieben Techniken, die ich irgendwie gelernt habe. Davon leider auch Sachen, wo ich sagen muss, griff ins Klo ein bisschen. Also ich habe mir tatsächlich etwas einmal antrainiert, was ich sehr schwer wieder abtrainiert bekommen habe. Also du kommst ja, kommst in das rein und denkst dir, hey, Leihwand, und dann irgendwie merkst du, ui, das funktioniert doch nicht so, wie ich das will. Und dann ist es aber schon eigentlich so ein halbes Jahr eintrainiert und dann musst du wieder weg von dem, was extrem mühsam ist. Genau. Aber was, ja, was, glaube ich, so der Unterschied ist, um auf den, deine Frage noch einzugehen, ist, dass dein Steckenpferd ist auf jeden Fall die Technik. Und dass das genieße ich jetzt einfach gerade extrem, weil du wirklich, also ich habe noch nie eine Lehrerin gehabt, die so also so ein breites anatomisches, physikalisches Wissen hat darüber, wie die Stimme überhaupt funktioniert. Also es ist so, dass ich bei den anderen GesangslehrerInnen ganz viele Übungen gelernt habe, die auch sehr zum Teil ähnlich waren. Und es gibt so Übungen, die macht jeder irgendwie, die kennt auch jeder. Aber ja. Warum mache ich die Übungen eigentlich? Also, was ist der Sinn dahinter? Und das war mir irgendwie zu wenig. Also da habe ich gemerkt, okay, jetzt, wo ich selber auch Gesang vermehrt unterrichte, möchte ich das einfach wissen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn du weißt, warum du eine Übung machst, du erstens darüber nachdenkst, was braucht der Schüler? Also was braucht der nämlich wirklich? Weil es bringt dir nichts, wie eine Gießkanne die Übungen über die Schüler drüber zu gießen und das so quasi, dass ja das, was funktioniert, funktioniert und das, was nicht funktioniert, ja Pech gehabt, sondern du willst ja wirklich angepasst auf deine Schüler, Schülerin arbeiten können. Und da war mir einfach immer in der Vergangenheit viel zu wenig Background-Wissen dabei, physikalisch, anatomisch. Ja, und da bin ich sag's jetzt einfach mal, da bist du Nerd. Also da bist du ja, du tigerst dich ja richtig rein in diese Thematik. Also im positiven Sinne Nerd. Und
Ja.
da schon, also du bist da wirklich sehr, sehr, tigerst dich da echt rein, weil das super anstrengend ist. Also ich bin froh, dass ich mich nicht hinter die Papers klemmen muss und das alles ganz genau durchlese, sondern dass du mir sagst, hey, das Paper ist cool und das lese ich mir jetzt durch. Also davon profitiere ich gerade sehr.
Das ist super. Das freut mich. Wirklich. Hast du auch das Gefühl, das habe ich nämlich auch mal gelesen und dachte, das ist ein interessanter Satz. Je mehr man über die Stimme weiß, desto besser kann man die Übungen umsetzen. Würdest du das unterschreiben? Oder hast du was dem zuzufügen?
Lustige Frage, interessante Frage. Ich würde sagen, das ist typabhängig, würde ich darauf antworten, weil ich selber bin so ein Typ. Also bei mir ist es definitiv so gewesen, desto mehr ich anatomisch über meinen Körper gelernt habe und physikalisch, wie überhaupt Klang entsteht, desto leichter kann ich es umsetzen, weil ich so ein Typ bin. Es gibt aber auch Typen, ich würde sagen, vielleicht ist das mehr diese rationale Ebene. Es gibt aber auch Typen, die gehen einfach nur nach Gefühl und die wollen es gar nicht so analytisch wissen, sondern die, denen sagst du, okay, denk an eine heiße Kartoffel und sie öffnen einfach den Gaumen und es ist alles super. Also ich glaube, das ist auch so die Challenge, die wir als GesangspädagogInnen haben heutzutage, diese Balance zwischen wem sage ich was, wie viel verrate ich, mit wem arbeite ich eher mit Farben und Tricks und Imagination oder mit wem gehe ich mehr wirklich in die Erklärung hinein. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Spagat. Was denkst
Ja.
du darüber?
Also ich habe mir Gedanken gemacht und ich würde den Satz für alle unterstreichen, die in die pädagogische Richtung gehen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, zu wissen, wirklich zu wissen, wie dein Stimmapparat funktioniert und wie du die Übungen aufbaust und dass du wirklich auch mit geschlossenen Augen unterrichten kannst, dass du hörst, was der Schüler oder die Schülerin macht in bestimmten Situationen. Und das, glaube ich, geht sehr gut, wenn du ein sehr breites und gutes Verständnis für den Stimmapparat hast, aber auch nicht nur für den Stimmapparat, sondern auch für den Körper und auch teilweise auf seiner energetischen Welle, wenn du merkst, der Schüler driftet ab, ja, also wenn du merkst, die SchülerInnen sind schon mit den Gedanken 5 Häuser weiter oder gar nicht bei der Sache, dass du dann kann man anatomisch gar nicht so viel verändern, dann muss man sagen, bist du noch bei mir oder so. Das heißt, das würde ich da jetzt mit hineinpacken in diese Kiste, aber für die Pädagogen auf jeden Fall. Für die SchülerInnen, wie du sagst, ist ein bisschen typabhängig. Es gibt die, die viele Fragen stellen und alles wissen möchten bis ins letzte Detail. Und bei manchen merkst du sofort irgendwie ab Stunde 1, too much information. Will ich gar nicht wissen. Ich will mich nur fokussieren. Ich will einfach nur atmen oder ich will das frei fühlen. Und das finde ich aber auch sehr interessant, weil wir das Instrument in Wahrheit, abgesehen vom Wissen, gleich nur noch fühlen können, weil wir es ja nicht rausnehmen können. Wir können es ja nicht sehen, was wir tun. Also wir haben da irgendwie keine Kamera, wir haben gar nichts. Das heißt, wir können nur über das Fühlvermögen da irgendwie eingreifen und Dinge verändern. Und ja, und dann eben mit solchen Sachen arbeiten wie Farben oder genau, oder heiße Kartoffel, wie du gesagt hast, da gibt es ja so ein paar so Sachen, ne? Da finde ich es schon interessant auch, ja. Ja, cool. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Was war dein größtes Aha-Erlebnis bis jetzt? Ich meine, man muss sagen, Jasmin, du bist jetzt noch keine 3 Monate, glaube ich. Du bist ganz fresh, ja. Aber was war jetzt bis jetzt so dein großes Aha-Erlebnis?
Ich glaube, ich hatte mehrere Aha-Erlebnisse schon bei dir. Also was schön ist. Ich glaube, was viel passiert ist, so nebenbei, ist eben das, was wir schon angesprochen haben, dass ich plötzlich verstanden habe, warum man gewisse Übungen tut. Also diese Vernetzung, weil ich habe ja schon sehr viel Wissen angehäuft. Also das Wissen aus der Vergangenheit ist ja da. Aber einfach diese Vernetzung, warum ich diese Übung jetzt anwende oder welchen Benefit sie hat, welches Risiko sie mit sich bringt, wie ich sie eben an meine SchülerInnen anpasse, auch natürlich an mich selber. Das sind so die kleinen Aha-Erlebnisse, die ständig gekommen sind. Was aber definitiv so ein ganz neues Kapitel für mich ist, sind einfach die Resonanzarbeit. Und das finde ich super spannend. Also, da sind wir jetzt auch gerade mittendrin in dem Thema und haben, also, erzähle ich einfach, letzte Stunde war mega schön für mich, weil wir da wirklich am hohen, also am E2 oder F2 oder so gebeltet haben. Und ich bin ja auch so ein bisschen, ja, verzaubert durch die ganzen Diven wie Adele und Mariah Carey, und wir kennen sie alle, und natürlich singe ich diese Sachen extrem gerne und bin ins Belting reingegangen, oft früher mit doch sehr viel Druck einfach auf der Stimme. Also ja, es ist sich ausgegangen, ich habe es auch live performen können, aber es war halt immer so, dass ich mir gedacht habe, jo, also so jetzt 10 solche Songs hintereinander könnte ich jetzt nicht singen, erstens. Und zweitens hat es halt auch immer nicht den Klang gehabt, den ich wollte. Und das fand ich extrem geil letztes Mal, dass wir wirklich auf einer sehr hohen Note gebeltet haben. Es hat geil geklungen, es war sehr frei, also es hat sich überhaupt nicht nach Druck angefühlt für mich. Und das eigentlich mit, also ich sage jetzt eigentlich unter Anführungszeichen für die, die mich nicht sehen, weil es sind nicht ein paar Tricks, sondern da steckt einfach ganz, ganz viel Wissen und Arbeit dahinter. Aber du hast mich halt sehr gut hingebracht zu dem mit, unter Anführungszeichen, ein paar kleinen Tricks. Und
Ja.
das hat mir gezeigt, die Power der Resonanzarbeiten. Das finde ich mega spannend. Und da möchte ich auf jeden Fall weiter dranbleiben.
Ja, das ist das, der Changer, sage ich jetzt
Ja.
mal, die Resonanzarbeit. Das ist echt unfassbar, was das macht. Das ist gerade so, als ob man das Gold gefunden hätte.
Ja.
Vor ein paar Jahren, weil viele Sänger, ich meine, natürlich, es gibt die SängerInnen, die kommen irgendwie auf die Welt. Und die können das. Ja, die können das einfach. Heute habe ich ein Video gesehen von einem 12-Jährigen. War Wahnsinn, was der gesungen hat. Irre, ja. Auf Instagram gleich mal durchgescrollt. Und dann bin ich 3 Minuten an diesem Video gehangen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's eigentlich gar nicht so. Aber doch, das gibt's. Es gibt die Leute. Aber für normale SängerInnen, ja, der größte Teil der Menschheit, sind normale SängerInnen mit einem Talent für Musikverständnis, für Rhythmus und viel Liebe und Hingabe. Und ich denke, uns wird viel in der Sprache ein bisschen kaputt gemacht, also auch schon beim Sprechen hier, gerade im deutschsprachigen Raum, dass wir die Resonanzräume irgendwie gut nutzen. Aber im pädagogischen Bereich wurde das ja Jahrzehnte nie irgendwie angesprochen. Also ganz im Gegenteil, es war immer so ein Don't do it. Ja, Zunge muss ganz locker sein, ganz locker die Zunge runter. Und dann haben wir ja nie diese Töne produzieren können. Und jetzt auf einmal haben wir ein Tool, das wirkt wie das achte, neunte, wie viel Weltwunder gibt es? Ich weiß es nicht, aber wir haben weiteres Weltwunder. Danke, sieben Weltwunder. So, jetzt das ist das achte Weltwunder, sind die Resonanzräume. Und irgendwie. Ich habe mir auch damals gedacht, boah, ich habe gedacht, ich habe immer so eine dünne Stimme und ich werde das nie können. Das ist einfach so, was ist vorbehalten für die 10 Leute auf der Welt, die das können. Und auf einmal kann man das. Und das ist einfach geil. Das ist einfach super. Also finde ich es umso toller, dass du das machst, ja, dass auch die anderen, die hierher kommen, das machen. Und das ist ja doch jetzt immer mehr Menschen und SängerInnen. ja, mitbekommen. Es ist jetzt nicht mehr so ein Geheimnis. Es ist, man muss ein bisschen danach suchen, aber wenn man es dann
Ja.
kann. Und du hast jetzt auch schon erzählt ein bisschen, du hast ja viele Vocal Coaches gehabt und wir haben ja am Markt ganz viele Pop-Techniken. Techniken, die für Popsänger irgendwie kreiert worden sind. So, jetzt weißt du ja schon anatomisch mehr und jetzt hast du Resonanzarbeit für dich entdeckt. Was würdest du sagen zu diesem, was ist deine Meinung vielleicht, ja? Oder was unterscheidet das jetzt, ja? Was ist deine Meinung zu diesen Pop-Techniken wie CVT? Wir haben Mix-Voice-Technik, wir haben, also diese ganz modernen Power-Voice, glaube ich, gibt es auch noch. Genau, was würdest du da jetzt sagen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt einfach so viele verschiedene Richtungen. Habe auch in viele hineingeschnuppert, muss ich sagen, was so, also ich merke, es gibt einige Überschneidungen, es gibt einige komplett neue Dinge. Also es ist so ein Misch, es werden viele Übungen übergreifend über die Techniken verwendet, die so allheilgut sind, kommt mir vor. Was ich einfach schwierig finde, also was ich generell immer schon schwierig gefunden habe, sind diese Begrifflichkeiten. Also die verschiedenen Techniken haben oft für ein und dieselbe Sache 10 Begriffe oder ein und derselbe Begriff bedeutet 2 verschiedene Sachen in verschiedenen Techniken. Also es gibt keine Technik, die einfach alles umfasst. Ja, ist einfach auch so in der Wissenschaft, ist es einfach so, dass es verschiedene Strömungen gibt. Das hat mich persönlich immer sehr verwirrt. Und das, was du mit mir machst, hat für mich sehr viel Klarheit, muss ich sagen, auch bei den Begrifflichkeiten. Ein paar Wörter habe ich abgeworfen, ein paar habe ich schon gekannt, die nehme ich mit. Genau, was aber definitiv so für mich der große Unterschied ist, ist, dass es keine Quick-Fixes gibt. Also ich habe schon selber auch. Also ich kenne viele KollegInnen, die unter Quickfixes sehr gelitten haben oder noch immer leiden. Ich selber bin leider auch ein Opfer davon geworden. Unter so einem Quickfix, also um es zu erklären, Quickfix in der Gesangs- oder in der Stimmbildung ist einfach ein Trick, der dich dazu bringt, zum Beispiel in der Höhe sehr twangig zu singen oder auch hoch zu belten, der aber langfristig gesehen kein guter Trick ist, der deine Stimme gesund hält, würde ich jetzt einfach sagen. Also es geht sich vielleicht aus für 2 Lieder auf der Bühne oder 3 und dann aber nicht mehr. Und dann merke ich so, dass das, also wie gesagt, ich habe 2 Jahre lang gebraucht, um so einen Quickfix mir wieder abzutrainieren, was extrem mühsam war. Und bei dir merke ich, mit deiner Technik, mit der du arbeitest, die hat ein Fundament, das ist sehr stark und fängt sehr weit bei der Basis an. Und es ist halt oft so, dass diese Populartechniken, die so versprechen, ja, du machst jetzt diesen Kurs und du kannst dann nach, keine Ahnung, 2 Monaten voll geil belten oder voll geil twangig singen oder keine Ahnung. Und das sind halt echt, also das muss man echt sagen, diese ganzen Soundsachen sind halt so high level schon. Und es kommen ja SchülerInnen auch dann zu mir und sagen so, und ich will jetzt belten und sind erst 2 Stunden bei mir. Und das ist halt total schwierig, denen auch klarzumachen, dass es halt wirklich ein Fundament braucht. Und daran wird halt für meinen Geschmack zu wenig gearbeitet in diesen Techniken, sondern es wird irgendwie gleich zur Spitze jumped, wie so ein Marathon. Aber in Wirklichkeit ist es ja einfach, ja, es ist kein Marathon, sondern es ist, was ist das Gegenteil von einem Marathon?
Weiß nicht, ein Laufprogramm, was sich über ein Jahr hinzieht.
Ein Spaziergang.
Ein
Nein, also
Spaziergang.
es ist halt wieder, es ist wie bei so vielen Dingen im Leben, oder? Es ist ja, wir können es ja wirklich auf den Sport ummünzen. Also diese ganzen, oder Crash-Diäten, ja, also diese ganzen Quick-Fixes funktionieren halt einfach nicht. Man muss es langsam machen, man muss es bewusst machen und es muss gesund sein. Und das, ja, fehlt mir ein bisschen. Ich möchte nicht sagen damit, dass diese Techniken also nur schlechte Dinge haben, das stimmt ja nicht. Also es gibt auch viele gute Ansätze darin und eben auch viele Ähnlichkeiten, aber ich mag diese Quick-Fix-Kultur halt einfach nicht so. Eigentlich
Ich
mag ich sie
finde,
gar nicht.
ja, du hast es jetzt wirklich, wirklich schön auf den Punkt gebracht. Also es ist jetzt, wo du sagst, wird es mir auch noch mal klarer, eben, dass dieses Fundament eigentlich gar nicht wirklich aufgebaut wird. Man geht relativ schnell in 1,5 Oktaven Übungen hinein. Bei mir war zum Beispiel so eine Quick Fix, dieses hexige Nei, Nei, Nei und sing es durch die Nase. Boah, das habe ich ewig, also das hat auch ewig gedauert, bis das wieder weg war, dieses furchtbare Geräusch. Und dass es dann aber trotzdem twangig werden kann, ohne dass man so klingt, ja, und ohne dass man das so rausquetscht durch die Nase, das hat ewig gedauert, das stimmt. Und dieses Fundament fehlt tatsächlich. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen da kann man schnell Kunden gewinnen, ja, weil es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel, ich habe es letztens auf Instagram gepostet, reiten lernst und du möchtest Springer, also Reitspringer werden, Reitspringer, Pferdespringer, keine Ahnung, du wirst auf jeden Fall springen mit dem Pferd, dann kannst du dich nicht auf ein Pferd einfach draufsetzen und losspringen. Das würde kein Mensch von uns tun, wahrscheinlich. Also ich würde es nicht tun bei einem Pferd. Aber die Stimme ist ja so omnipräsent, die ist einfach da. Also wenn wir nicht gerade irgendwie krank sind, dann ist sie da. Und man hat sofort das Gefühl, ach, das könnte ich ja jetzt einmal probieren. Und dann klappt, wenn das klappt, diese Quick-Fix-Methode, dann ist man erstmal voll happy. Also dann ist erstmal dieses, ja, alle meine Hormone sind, wow, yes, es funktioniert, jetzt kann ich es endlich. Und dann merkt man aber, oh, es geht sich irgendwie auf lange Dauer gar nicht so richtig schön aus, ja. Und deshalb ist es auch so demotivierend, wenn man weiß, okay, es dauert, oder? Also bei mir war es irgendwie so, ach Gott, jetzt fange ich schon wieder beim Thema Stütze an. Ich dachte, ich habe das ja eh schon eine Milliarde Mal gemacht. Aber dann nochmal die Stütze nochmal so genau zu erarbeiten und zu sehen, okay, was macht die in der Höhe und was macht die in der Tiefe, dass nicht Stütze immer Stütze ist und dass Stütze anders arbeitet, auch für mein Verständnis damals auch komplett. Was anderes war, ich habe beim Zwerchfell aufgehört und habe einfach nicht mehr an alles andere gedacht. Hat natürlich komplett gefehlt. Und wenn da die Basis fehlt, dann ist es so wie aufs Pferd draufsetzen irgendwie und losreiten und das Pferd irgendwann einmal wird dich wahrscheinlich abschütteln und sagen, geh mal
Ja.
üben.
Geh mal üben.
Geh mal
Ja,
üben.
stimmt. Ist auch eine gute Analogie, ja, voll.
Ja. Was, das habe ich dich, das wollte ich dich noch fragen vorher, nämlich, was ist deine Lieblingsübung? Was ist deine Übung, wenn du aufstehst und sagst, ich mache jetzt eine Übung, welche ist es?
Schwierig. Ich bin nämlich ehrlicherweise sehr überfaul. Darf ich das
Ah,
jetzt sagen im Podcast?
ja, auch das werden viele Hörerinnen wahrscheinlich kennen.
Ja, ich bin
Okay.
tatsächlich eine, die ja recht überfaul ist. Also ich muss mich wirklich auch immer wieder dazu bringen, aktiv zu üben. Also es ist immer wieder auch ein Kampf. Also ich bin eine, die gerne sofort in den Song geht und ich merke auch, ich höre irgendwo einen Song und das Erste, was ich mache, ist, ich gehe zum Klavier und ich singe den und ich spiele den, ohne eingesungen zu sein, was ja auch total legitim ist. Also wir können ja auch singen, ohne eingesungen zu sein. Aber ich merke halt schon, dass ich mich zu diesem regelmäßigen Training einfach auch wirklich, es ist wie ein Sport, bringe. Und ja, also da komme ich halt wirklich mit so, also ich töne sehr gerne, so meine Lieblingsanfangsübung, die ich, nein, wobei vorher mache ich das Atmen. Also eigentlich sind, glaube ich, Atemübungen meine Lieblingsübungen, weil mich die wirklich runterbringen. Und da hast du mir eine sehr, sehr coole Übung gezeigt mit dem F, stimmhaften W, und so weiter, also dann aufs U gehend und zurück, also diese Kreise, die mache ich tatsächlich gerne. Also die mache ich auch manchmal, um mich zu regulieren, wenn ich einen stressigen Tag habe.
Na schau, also gleich auf mehreren Ebenen, nicht nur fürs Singen, sondern auch
Eigentlich
gleich
schon. Also ich
für
finde ja,
alles.
Singen, es hat ja so viel mit dem Körper zu tun. Also ich nutze das eigentlich immer wirklich auch so als Relax-Übungen. Jetzt, wo ich nicht mehr gleich einstecke mit 2,5 Oktav-Übungen, die mich gestresst haben. Also jetzt,
Ja.
wo ich wirklich diese ganz basic Übungen, ganz viel mit Atmen, ganz viel mit Stütze, ganz viel spüren, was passiert in meinen Resonanzräumen, das muss ich sagen, seitdem ist das Üben für mich auch einfach entspannter geworden, muss ich sagen.
Das ist schön. Gut, dass du das sagst, auch mit diesen 2,5 Oktaven, weil die ganze gängigen, die wir so kennen aus diesen vermeintlichen Pop-Techniken, die sind ja 1,5 Oktaven breit sozusagen gegenüber
Ja.
eineinhalb Oktaven. Und zweieinhalb Oktaven ist ja etwas, was wir schon gemacht haben. Das heißt, wenn
Genau.
jemand sich jetzt denkt, so, was, zweieinhalb Oktaven, meine Range erfasst nicht einmal zwei, dann doch. Ja, was ist da jetzt deine Erfahrung? Weil du immer gesagt hast, ich komme nur bis zum C. Nach zweieinhalb Oktaven Übung, was würdest du jetzt sagen? Jemanden, der sagt, ich glaube, meine Stimme kann das nicht.
Also, ich kann einfach nur sagen, jede Stimme kann das. Jede Stimme kann, also es ist, natürlich haben wir unsere Lage, in der wir scheinen und in der wir uns wohlfühlen, aber prinzipiell kann es jede Stimme. Ich glaube, es ist einfach das Bewusstsein dafür, sich selber nicht zu blockieren. Und mit der richtigen Technik einfach funktioniert es, ja. Also diese eine Übung über diese zweieinhalb Oktaven war sehr empowering, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die halt, weil das schon geil ist, wenn du halt wirklich so von diesem ganz tiefen Brustsound dann plötzlich ganz oben bist und das halt innerhalb einer Übung. Also die war auch sehr coole Übung. Aber die, muss ich sagen, die schaue ich mir auch gerade eben noch an, deswegen bin ich da noch ein bisschen mit dem Kopf drin.
Sehr gut. Auch diesen Prozess müssen wir durchgehen. Das ist super.
Aber genau,
Ja.
ständiges Üben.
Absolut. Ständiges Üben. Ja, das ist jetzt
Das ist
der
sowieso,
motivierende
glaube ich.
Satz für alle unsere ZuhörerInnen. Wir müssen
Es
ständig üben. Aber das ist auch so. Das ist wie beim
ja,
Sport, wie du sagst, ne?
genau. Und das möchte ich auch noch so zum Abschluss sagen. Es hört nicht, ich glaube, es hört nicht auf. Das klingt demotivierend, aber das ist es eigentlich nicht, weil es ist eigentlich voll schön. Weil wir ja einfach, unsere Stimme begleitet uns ein Leben lang, hoffentlich. Und wenn wir sie gesund halten, dann wird es auch immer wieder Opportunities für sie zum Lernen geben. Und ich glaube, das ist einfach auch das Schöne, dass du, also ich denke mir jetzt auch nicht, boah, ich bin jetzt an dem Punkt und das kann ich noch immer nicht, weil ich weiß einfach, ich werde nie auslernen. Es wird immer was Neues geben, was ich erobern will. Und wenn ich die, keine Ahnung, die Range, die ich habe, die ich will habe, dann ist es ein neuer Stil. Dann will ich vielleicht, keine Ahnung, irgendwann mal Soul, Klassik, keine Ahnung. Singen.
Schön, das
Ja,
ist
also ich bin da
schön.
irgendwie, habe das Gefühl, man darf sich nicht so limitieren und immer, man muss immer schauen, wo man gerade steht, sich auf die Schulter klopfen für das, was man schon gelernt hat und sich darauf freuen, dass man neu lernen darf.
Schön, das ist schön. Jasmin, wo können wir dich hören, finden? Wo darf ich dich überall hin verlinken?
Genau, also ihr, könnt mich momentan, ich bin ein bisschen in einer kreativen Schaffenspause, weil ich gerade umgezogen bin nach Kärnten und das einfach sehr turbulent war. Deswegen steht gerade nicht so viel an, aber es gibt tatsächlich am 9. Dezember einen Termin und zwar spiele ich da mit sechs anderen echt coolen Ladies im Loop in Wien. Da könnt ihr uns besuchen. Wir machen so einen Singer-Songwriter-Slash-Weihnachtsabend. Das wird sicher voll nett. Da ist auch freie Spende. Und dann könnt ihr mich mit meiner Band Momus Mero hören am 7. März im neuen Jahr. Und genau, da geht es dann ein bisschen rockiger zu mit der ganzen Band. Da würde ich mich voll freuen, wenn ihr vorbeischaut. Es
Wo
gibt
ist
Tickets
das?
zu kaufen. Die verlinke ich dann in meinen Social Media. Genau, Momus Mero ist auf Instagram. Da könnt ihr gern folgen. Da werde ich alles teilen. Und falls ihr eine Hochzeitsband braucht oder eine Eventband, sind wir buchbar im neuen Jahr, genau, unter Tape und Vinyl.
Wie seid ihr da auf den Namen gekommen? Magst du das noch
Das
kurz
steht auf
sagen?
unserer Homepage.
Ah, okay,
Jede
also
Menge.
unbedingt Leute, drückt auf den Button. Schaut
Na,
es euch
ich.
an, ist richtig cool.
Genau. Na, ich kann es kurz disclaimen. Es ist eigentlich, wir haben ewig über den Namen nachgedacht und sind dann drauf gekommen, dass Tape steht so für unsere Teenagerzeit, 80er, 90er, Pop-Rock. Und Vinyl ist so das Alte, die Oldies und den Jazz. Und das umrahmt quasi unser Programm, was wir machen, genau.
Schön, danke, danke, danke. Und Jasmin, die Frage, die wir gestern noch mal kurz durchgegangen sind: Welche drei Songs begleiten dich gerade in deinem Leben? Genau, welche drei Songs sind es?
Ja, also der erste Song ist das ist echt ein Lied, das mich schon super lang begleitet und mich immer wieder in schwierigen Phasen begleitet. Und das ist It's Okay von Karuk. Die Dame ist genial, also schaut sich die wirklich an. Ich habe sie damals 2 Tage vor der Geburt von meinem zweiten Sohn, also von meinem zweiten Kind, über Instagram reingespielt bekommen und sie hat ein also das, den Song geschrieben als Lullaby for Adults, also quasi ein Wiegenlied für Erwachsene. Und es ist so ein schöner Text, weil er einfach sagt, es ist noch alles okay. Denk nicht, was passiert. Es ist jetzt in dem Moment noch alles okay und es wird okay sein. Und das ist ein super schöner Song, der mich begleitet. Ja, also hört ihn euch auf jeden Fall an. Ein zweiter Song, der mich jetzt die letzten Tage sehr viel begleitet hat, ist eigentlich ein eigener, muss ich sagen. Jetzt habe ich gerade von einer Schaffenspause geredet und jetzt bin ich eigentlich doch eher am Schaffen. Aber ich habe einen alten Song hergenommen wieder, den ich schon geschrieben habe und den möchte ich gern recorden. Und zwar ist das, also der heißt Mutter Tet. Und dann beschreibt das den Übergang zwischen Frau sein und Mutter werden. Also der Titel, dieses Wort gibt es in der Wissenschaft wirklich, es kennen nur viele nicht. Also so Mutter Tet wie Pubertät.
Aha, na schau, das
Voll
wusste ich auch
spannend,
nicht.
weil es einfach bei der Pubertät ja auch so eine Transition-Zeit gibt, wo du einfach hormonell ganz arg alles schwirrt. Dann hast du so eine Identitätskrise, alles ist anders und eigentlich ist es beim Mutterwerden für sehr, 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 sehr viele Frauen ähnlich. Und ich habe es damals auch so empfunden bei meinem ersten Kind und genau, ich habe mir gedacht, das ist so ein wichtiges Thema, dem gebührt ein Song. Deswegen habe ich das.
Schön.
Ja, also wird es hoffentlich im neuen Jahr zum Hören geben. Und der dritte Song, ich glaube, der begleitet mich nicht so viel, als dass er mich schon ein bisschen verfolgt. Das ist nämlich. Du kennst Eule findet den Beat, glaube ich.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, das
So wie
beste Beispiel.
alle die Kinder haben im deutschsprachigen Raum, Eule findet den Beat ist ein heißer Tipp.
Wirklich, das beste Hörspiel, oder man muss sagen, schon Hörspiele, weil die haben schon mehrere Reihen. Und da gibt es ein Lied, also die Gefühle, Eule und die Gefühle, glaube ich, heißt das Hörspiel. Und da gibt es eben einen Song, wo die Eule dann mit der Ukulele steht und den Tieren vorsingt, dass es okay ist, alle Gefühle zu haben, die Wut und die Trauer und die Freude und alles. Und mein Sohn hört das gerade in Dauerschleife. Also wir hören das auf unserer Fahrt 20 Minuten zur Tagesmutter gerade in Dauerschleife. Ein schöner Song, also hört ihn euch an.
Naja, okay. Ja, das ist bei Müttern immer wieder so, wenn dann irgendwie wer kommt, das habe ich auch am Anfang, wie die Kinder noch ganz klein waren und jemand hat gefragt, hey, kannst du mal was ansummen oder singe mal was? Und dann waren die ersten Lieder, die mir eingefallen sind, lauter Kinderlieder und ich habe
Ja.
gedacht, oh Gott, ich kann immer.
Ich
Das ist echt.
träume schon von der Melodie, ich sag's euch.
Sehr
Aber das
gut.
spricht für den Song, weil ich mag ihn noch immer. Das ist
Na
wirklich ein
schau,
Kompliment.
das stimmt. Also, wir haben jetzt kostenlos Werbung für heute den Debüt
Genau.
gemacht. Ich verlinke auch diese drei Songs, also den zweiten noch nicht, weil der ist ja noch nicht draußen. Aber
Genau.
dafür verlinke ich alle Sachen, die Jasmin uns heute eben erzählt hat. Und ja, klickt da drauf, klickt euch durch. Folgt Jasmin, folgt dem Podcast und es wäre super, wenn ihr Sterne hinterlässt. Ja, also alles, wenn es euch gut gefällt, wenn ihr mehr davon haben wollt, supportet ihn gerne. Es geht, glaube ich, relativ einfach auf Spotify, auf YouTube, auf Apple und so weiter. Also eigentlich überall, wo es gängige Podcasts gibt. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
Danke,
Danke,
ciao.
Jasmin. Ciao.
Gerne, danke für die Einladung.